Hallo und herzlich willkommen zu der vorletzten Folge in diesem Jahr hier im Neunbar Podcast. Heute geht es passend zum Jahresende, passend zu Silvester, um ein super, super spannendes Thema, nämlich um Champagner. Ich freue mich wahnsinnig, heute eine sehr, sehr spannende Interviewpartnerin hier bei mir im Podcast zu haben, und zwar die liebe Nicola von Champagne Characters, einer Champagner-Boutique und Champagner-Bar in München, die uns heute alles rund um das Thema Champagner erzählen wird. Also wir haben ganz viel spannende Theoriethemen, wo Champagner herkommt, ob Champagner eigentlich wirklich so ein spannendes und ein gutes Produkt ist oder ob das ein Produkt ist, was eigentlich komplett unnötig aufgeblasen wird. Wir sprechen über die Herstellung, wir sprechen über verschiedene Geschmäcker, über Praxisthemen wie zum Beispiel die richtigen Gläser und vieles mehr, was euch in der Gastronomie interessieren wird. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastro-Themen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier im Neuen Bar Podcast. Schön, dass du auch wieder zum Jahresende einschaltest und mit mir sozusagen in den Jahresendspurt gehst. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für deine Treue bedanken und dass du auch heute zum Jahresende wieder einschaltest. Wie ich schon vorhin im Intro erwähnt habe, geht es heute um das absolut spannende Getränk Champagner. Und ich könnte mir absolut keine schönere und bessere Interviewpartnerin als Nicola wünschen. Denn Nicola hat Champagne Characters gegründet, eine kleine und sehr feine Champagner-Boutique bzw. Champagner-Bar in München in der Nähe vom Westend. Also unbedingt vorbeischauen. Und ja, Nicola hat wahnsinnig viel Wissen und vertreibt eben dort mit ihrem super toll geschulten und wirklich ganz, ganz großartigen Team ganz, ganz tolle Champagner von kleinen und sehr, sehr feinen Weingütern aus eben Frankreich, aus der Champagne. Und ja, ich wirklich, glaub mir, wenn ihr dachtet, ihr wüsstet viel über Champagner, dann werdet ihr heute euer im positiv gesehen blaues Wunder erleben. Nicola ist ein absolut großartiger Mensch. Ich kenne sie über das Frauennetzwerk Food Service, von dem ich euch schon häufiger erzählt habe. Dort sind wir uns über den Weg gelaufen. Ich habe sie kennen und lieben gelernt und habe für mich die Welt des Champagners und ich, Fun Fact, ich dachte ehrlich gesagt, Champagner ist immer so ein bisschen overrated, komplett neu entdeckt und hoffe, ich kann euch heute auf dieser Reise ein bisschen mitnehmen und euch auch von diesem Produkt so sehr begeistern, wie Nicola mich am Anfang begeistert hat. Falls ihr euch fragt, wer ist eigentlich die Frau, die gerade ins Mikro quatscht? Ich bin Kathi Rittinger und in meinem, Offline-Leben, wenn ich nicht gerade Champagner von Nicola trinke, verkaufe ich Kaffeemaschinen an die Gastronomie, das ist also mein Hauptjob. Und mich interessiert alles rund um das Thema Getränke und freue mich jetzt eben heute wahnsinnig, mit euch über das Thema Champagner zu sprechen und würde sagen, los geht's! Nicola, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist hier bei mir im Neuen Bar Podcast.
Hallo, freue mich sehr.
Wird richtig cool und ich würde sagen, lass uns gleich mal zu Beginn richtig Gas geben und in Anführungsstrichen reinhauen. Ich wage jetzt mal folgende These. Champagner wird völlig zu Unrecht meiner Meinung nach auf eine Art Snobby-Thron draufgesetzt. Wir haben ja gerade schon mal vor kurz drüber gesprochen. Und ich glaube, das verprellt echt, echt, echt viele Konsumenten. Am Ende des Tages ist es ja irgendwie auch nur ein Getränk. Wie siehst du das?
Ja, das ist natürlich definitiv so und hat natürlich eine Vorgeschichte, weil die Champagne ist ein Produkt, was wirklich wahnsinnig erfolgreich Marketing betrieben hat, dass es auch diesen Stellenwert auf der ganzen Welt besitzt. Da kann man zu Recht sagen, dass das wirklich extrem gut gelungen ist, aber die Schattenseite ist, dass man alles, was halt besonders erfolgreich ist, das wird dann irgendwann ausgereizt und so ist halt die ganze Champagne marketingtechnisch inzwischen so perfekt aufgestellt und man sieht es überall bei Filmfestspielen, bei Formel 1 und so weiter. Das führt dazu, dass das Produkt einfach komplett entkoppelt ist vom Inhalt. Also dass die, was da präsentiert wird, ist entkoppelt vom Inhalt und der Mensch versteht inzwischen gar nicht mehr. Verarschen die mich vielleicht da so ein bisschen mit ihrem Gedöns und Glamour? Ja. Oder ist das, taugt es wirklich was? Und da gibt es eine große Verunsicherung. Und die Konsumenten aktuell, die Kunden, die haben wahnsinnig großes Bedürfnis, aktuell zu verstehen, was sie wirklich bekommen für ihr Geld. Und das macht sowieso den Reiz des Weins, finde ich, zu 100% aus. Der Wein schmeckt einfach viel besser, wenn ich so ungefähr verstehe, wie ist es gemacht, wo kommt es her, wer hat es gemacht, was ist die Geschichte dahinter? Mhm. Wein ist ja ein Kulturprodukt und eigentlich nichts, was wir trinken gegen den Durst oder um besoffen zu werden.
Ja.
Wein ist ja eigentlich, also ist so ein schöner Nebeneffekt natürlich, dass man so ein bisschen null und lall wird. Aber eigentlich ist es ja was, was Menschen zusammenbringt und um sinnliche Momente zu erleben.
Absolut, total. Also bin ich völlig bei dir. Und deswegen wollen wir den Champagner heute mal von seinem unfreiwilligen Thron runterholen und ein bisschen tiefer in das einsteigen, was es eigentlich ausmacht. Und zwar nämlich ein herausragendes Produkt. Das schreibst du ja auch auf eurer Homepage. Und da würde ich gerne einfach gleich mal zum Einstieg genauer drauf eingehen. Was meinst du denn damit, Champagner ist ein herausragendes Produkt? In welchem Zusammenhang?
Genau, das ist, was mich damals an der Champagner extrem fasziniert hat, als ich also ich habe ja so ein bisschen einen verrückten Background, ich habe erst Gesang studiert, ich wollte immer schon was machen, um Menschen irgendwie so ein bisschen zu inspirieren oder zu verzaubern, aber irgendwie die Sachen, die ich ausprobiert habe, das ist irgendwie nicht so richtig gut geglückt und ich habe da meinen Platz nicht gefunden und dann war ich auch lange erfolgreich in der IT-Branche, habe ein bisschen Geld verdient. Das fand ich cool zu sehen, dass auch mal was funktioniert hat. Aber dann wollte ich unbedingt zurück zu was Sinnlichem. Habe in der Weinhandlung angefangen. Und da war das Thema damals Burgund und Champagner. Und das waren beides extrem herausragende Produkte von der Machart, also wie komplex das Ganze hergestellt wurde. Nur war beim Burgund immer so eine Totengräberstille am Tisch. Und alle haben stundenlang in ihr Glas hineingeschaut und sich stundenlang Notizen in dicke Bücher reingeschrieben. Beim Champagner habe ich gemerkt, dass selbst wirklich die absoluten Kenner einfach die Augen zugemacht haben und man stößt an und man genießt. Ich dachte, oh, das ist irgendwie cool, das ist herausragend. Also kannst dich auch damit beschäftigen und kannst aber auch richtig viel Spaß damit haben. Und jetzt schweifen wir natürlich so ein bisschen ab. Herausragend ist es deswegen, weil, also im besten Fall, es gibt auch extrem banale Champagner, muss man natürlich auch sagen, aber im besten Fall und wir bei Champagne Characters beschäftigen uns eben damit, so die Betriebe rauszufinden, die so ein ganz besonderes Charakterprofil haben und die da besonders viel Herzblut reinstecken. Etwas, was jedes Jahr auch wieder neu herauszuschälen, irgendwas was Besonderes, was mich als Winzer auch ausmacht, das in die Flasche zu bringen. Und das ist das kann beim Champagner als Wein besonders aufwendig und besonders gelingen. Und zwar deshalb, weil es ja nicht so ist, dass du zum Beispiel eine Rebsorte aus einem Jahrgang in die Flasche füllst, sondern beim Champagner ist das wirklich Besondere, dass der Winzer ganz, ganz viele verschiedene Grundweine aus verschiedenen Parzellen, verschiedene Weinberge, verschiedene Rebsorten aus Holz, aus Stahl, jetzt aktuell auch Amphore, Betonei und alles Mögliche, er legt eine ganz große Bibliothek an verschiedenen Weinen an in seinem Keller. Und dann geht er manchmal sogar mehrmals im Jahr, mindestens aber einmal im Jahr her und lässt sich inspirieren. Was ist die Kreation? Was bringe ich in die Flasche? Und dann Wahnsinn. Kann er ganz, ganz, ganz viele verschiedene Weine assemblieren, in die Flasche bringen. Und er weiß zu diesem Zeitpunkt, er muss es intuitiv erspüren, wie wird es dann schmecken, wenn es dann 2, 3, 4, 5 oder sogar 10 Jahre in der Flasche nachreift. Wie kommt es dann am Ende raus, das Produkt? Da musst du schon extrem gutes Können mitbringen. Auch so, das kannst du auch nicht mit dem Gehirn alles steuern, denke ich mal. Da muss sehr, sehr, sehr viel Bauchgefühl dazugehören. Vielleicht muss man da auch wirklich in die Familien oft reingeboren sein, dass dir das mit schon in die Wiege gelegt wird. Und das ist das wirklich, wenn es halt gut gelingt, ist es wirklich, kann es sehr, sehr herausragend sein, weil das hat man ja bei allen Sachen, die viele Bestandteile beinhalten. Im besten Falle wird es dann durch die vielen Komponenten noch besser als die einzelnen Bestandteile. Das meine ich ein bisschen mit herausragend.
Total schön und ich finde, das ist so ein perfekter Einstieg, weil das gleich mal zeigt, dass es quasi nicht einfach nur ein teures Produkt ist, was unnötig aufgebauscht wird. Ne? Also wie jetzt, weiß ich nicht, eine Designer-Handtasche, die eigentlich aus Plastik ist und aber trotzdem halt irgendwie 8.000 Euro kostet, weil er das Logo drauf pappt, sondern dass es wirklich ein extrem herausforderndes Produkt ist, für das man sehr viel Wissen und Können haben muss und Bauchgefühl und Erfahrung. Und alleine, also ich finde Wahnsinn, wenn man 100 Grundweine hat und aus denen man sich überlegen muss, welche ich davon jetzt, ich sage jetzt mal flapsig gesagt, zusammenmixe, ne, dann ist man ja ganz weit davon entfernt, was ich mal dachte, was Champagner ist. Also ich sage jetzt mal, auch wieder sehr flapsigen Wein mit ein bisschen Sprudel drin.
Ja,
Und
ja.
das zeigt schon, wie besonders diese Region ist, ne? Oder dieses Produkt ist im Vergleich jetzt zu anderen Produkten, wie Sekt oder Prosecco, sprechen wir nachher noch gleich drüber.
Genau. Und das ist natürlich
Echt, echt
alles aus so einer
krass.
Not heraus entstanden, weil ganz früher waren die Gegebenheiten in dieser Region halt ganz, ganz schwierig. Es war noch viel schlechteres Wetter, noch kälter, noch mehr Regen. Und da hat man einfach ganz viel Wein, die sogenannten Reserveweine, immer aufgehoben für die Jahrgänge, wo wirklich überhaupt nichts gegangen ist, um das dann quasi aufbessern zu können.
Wahnsinn.
Und das inzwischen haben sich daraus zwei so Linien, würde ich mal sagen, herausgebildet. Die eine Linie wird immer noch gerne von den großen Marken propagiert, dass man sagt, ich mache jedes Jahr, das schmeckt immer gleich, ihr könnt euch drauf verlassen, ob ihr in Dubai seid oder Wanne-Eickel, wenn ihr den und den kauft, da könnt ihr euch drauf verlassen, es ist immer der gleiche Geschmack. Es wird auch so ein bisschen als Kunst hingestellt. Vielleicht ist es das sogar. Und das andere finde ich aber eigentlich schöner, dass eben ich gucke mir immer wieder an, was habe ich denn da an Schätze im Keller und was kann ich daraus kreieren? Ich möchte natürlich nicht den roten Faden verlieren. Ich möchte schon mein Charakter möchte ich auch immer wieder in die Flasche bringen. Aber das darf durchaus auch mal so ein bisschen abweichen. Die Winzer spielen auch zum Beispiel damit, wenn ein besonders heißer Jahrgang war, dann machen sie vielleicht einen Ticken mehr Chardonnay rein für die Frische. Und das finde ich völlig in Ordnung. Ich glaube nicht, dass das Produkt besser wird, wenn man es auf biegen und brechen gleich hinkriegen möchte.
Nee, aber es sind tatsächlich zwei sehr spannende Herangehensweisen. Ich glaube, beides ist wahnsinnig aufwendig, weil immer den gleichen Geschmack zu erzielen, stelle ich mir auch nicht so super easy vor. Aber das spannendere Produkt ist natürlich das, was du gerade erzählt hast. Lass uns noch mal ein bisschen zu so ein paar Hardfacts kommen, die dann auch vielleicht den Hörern ein bisschen dabei helfen, wirklich zu verstehen, weil unabhängig davon, dass es eine Kunst ist, dass Champagner wirklich ein hervorragendes Produkt ist, weil ganz viele Rahmenbedingungen passen müssen, damit es überhaupt ein Champagner sein genannt werden darf. Da gibt es ja einige Regeln sozusagen. Magst du darüber mal ein bisschen erzählen?
Genau, das verunsichert die meisten auch viele, die zu uns in die Verkostungen kommen oder in die Tagesbar, die fragen eigentlich immer als erstes, ist Champagner, ist es nur so toll, weil, also sagt es auch irgendwas aus oder schmückt ihr euch nur mit dem Begriff etc. Also zum einen ist Champagner erstmal gar keine Machart, sondern sagt eigentlich nur aus, dass der Schaumwein eben aus dieser Region Champagne kommt in Frankreich. Genau, es das heißt dann immer, ah, das der Cava, der ist eigentlich viel besser, aber der darf ja nicht Champagner heißen, weil die Bösen aus der Champagne, die verbieten das. Aber das ist natürlich klar, warum wollen die den Begriff Champagner verwenden, weil er halt so berühmt ist. Dabei sollten sie vielleicht lieber dafür sorgen, dass Cava ähnlich berühmt wird. Oder auch, es gibt ja enorm tolle Schaumweine in allen Regionen. Also das ist nicht die böse Champagne, die das verbietet. Sie muss es halt so ein bisschen schützen, weil man sich dem Begriff gerne bedient. Champagner-Sauerkraut, die Champagner-iPad-Schale, Champagner-Farben. Also es wird halt wirklich überall gerne benutzt, weil es alles so positive Assoziationen mit sich bringt. Und ansonsten, okay, wenn wir noch von Hardfacts ausgehen, ist es ganz gut, dass die Champagne relativ streng ist, was so ein paar Dinge angeht. Also zum Beispiel ist nur Handlese erlaubt. Ich habe da gestern auch in einem anderen interessanten Podcast gehört. Da ging es darum, dass die Weinqualität, oder dass der Wein generell sehr billig geworden ist, seitdem man überall mit Vollerntern durchfahren
Macht
kann.
ja Sinn.
Genau. Aber nicht immer ist billiger halt gleich besser, weil es wird dann halt auch wirklich da alles mit reingekippt in den Tank, also von Vogelnestern bis zu Käfern und Mäusen und alles
Beim
Mögliche.
Kaffee ist das ja auch so. Ne? Wenn man das erntet, dann rupft das halt alles auch von diesem Büschel runter, ob der es jetzt reif ist oder nicht, die Kirsche, ne? Also die Kaffeekirsche. Und
Ja,
das ist bei
das
Trauben
kommt.
wahrscheinlich auch so.
Genau, das und das ist in der Champagne Gott sei Dank noch verboten. Man muss mit der Hand lesen. Es ist auch der Ertrag streng kontrolliert. Angeblich muss es mal irgendwie nochmal hinterfragen, ob das wirklich so ist. Angeblich müssen die den Trester, also die gepressten Reste dann irgendwo hinbringen und abwiegen lassen, damit auch klar ist, dass die dann nicht irgendwie geschummelt haben. Und noch viele andere Details, die dafür sorgen, dass die Qualität erstklassig bleibt. Ich glaube, das ist schon relativ wichtig, weil die Champagner inzwischen so einen guten Ruf hat. Es könnte auch, wenn da viele rumplören, könnte das extrem schnell beschädigt werden.
Ich habe auch zum Beispiel gelesen, dass man pro Hektar eine maximale Anzahl an Weinstöcken pflanzen darf. Also wahrscheinlich, also ich vermute jetzt einfach mal als absoluter Laie, dass die Pflanzen halt genug Platz haben und vom Boden her wahrscheinlich die besten Nährstoffe aufsaugen können. Wenn natürlich das alles vollgepflastert ist auf einen Millimeter, dann weiß ich nicht, ob das dann das gleiche Ergebnis hätte. Und es dürfen ja irgendwie auch nur so und so viel Kilo Trauben pro Hektar geerntet werden, was du vorher auch gesagt hast mit dem Tresser und so. Also das ist
Genau.
echt, das wird ja quasi dann von Haus aus schon mal limitiert. Das heißt, die Masse kann gar nicht entstehen. Und alleine das ist, das kennen wir ja auch vom Wein, ne? Also wenn die Weinpflanze, der Weinstauden quasi zugeschnitten wird, dass dann das, was am Ende überbleibt, dass die Pflanze die ganze Energie in diese Trauben stecken kann, dass kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es in der Region ja auch so ist dann.
Ja, es ist allerdings schon so, dass es, machen mich immer wieder meine Winzer darauf aufmerksam, dass die erlaubten Erntemengen immer weiter steigen. Das war von 7.000 Kilogramm pro Hektar, ist es inzwischen 15 oder bis zu 20.000.
Oh.
Und viele Winzer finden das nicht gut. Natürlich steckt dahinter, dass man dann mehr ernten kann, auch mehr verdienen kann. Das ist noch ein weiterer ein Grund, sich für Winzerchampagner zu entscheiden, weil die Winzer diesen Weg oft nicht gehen. Mhm. Weil wenn du nämlich das Maximale, du kannst natürlich die Trauben so züchten, dass da zum Beispiel mehrere Arme an so einem Rebstock hängen und auch so richtig pralle, aber auch mit viel Wasser gefüllte Trauben dranhängen. Oder du machst eben nur zwei Arme und da hängt nur so eine schöne pralle Frucht dran mit so ganz kleinen Beeren, die natürlich viel mehr Geschmack gibt.
Klar.
Und bei kleinen Winzern, die eigene Erzeugnisse in die Flasche bringen, die sorgen viel mehr dafür, dass in der Flasche Geschmack ankommt. Wenn du die Trauben verkaufst, ist die Tendenz natürlich ein bisschen höher, dass du sagst, ich habe ein paar Kilo mehr auf der Waage.
Mhm.
Das finde ich eben auch nochmal. Und von dem Rebstockabstand ist es witzigerweise so, dass es die Champagner eigentlich sogar besonders dicht bepflanzt ist, weil man möchte, dass die besonders tief in den Boden reingehen.
Ah.
Aktuell gibt es da aber Bestrebungen, das irgendwie weiter auseinanderzuziehen. Das soll angeblich gut sein, Schädlingsbefall etc. Einige haben aber jetzt, da gab es eine große Demonstration dagegen, einige haben Angst, dass so bei der Hintertür vielleicht irgendwann doch die Vollernte. Weil das geht aktuell so nicht, so eng wie die stehen. Wahrscheinlich geht es auch irgendwie, aber ja, also nichts
spannend.
Bleibt in Stein gemeißelt und alles ist in Bewegung, muss man alles weiter beobachten.
Super spannend. Wir lassen uns doch mal auf ein Thema kommen, was wir vorher auch schon besprochen haben, was du meintest, das ist ein absoluter Klassiker. Wie unterscheidet sich denn jetzt, weil ne, so Cava, Prosecco, Sekt, Champagner, alles doch das Gleiche, flapsig gesagt, wie unterscheidet sich denn jetzt Prosecco, was jetzt wahrscheinlich der Klassiker in Deutschland ist, von Champagner in der Herstellung?
Also ich würde, also klar, es gibt auch eben Schaumweine, die nur dieses Tankgärungsverfahren, die nicht in der Flasche gereift sind oder sogar im schlimmsten Falle so die 2-Euro-Flaschen, wo du so richtig aufsprudelst, wie im Soda-Club, kannst du so Perlen reinblasen.
Mhm.
Das ist natürlich dann, vielleicht taugt es noch im Spritz oder so als Mixgetränk, aber es ist jetzt so, kannst dich nicht an den Kamin damit setzen und eine tolle Unterhaltung führen. Also jedenfalls, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, dass es in jeder Weinregion ganz, ganz herausragende Produkte gibt. Und es gibt inzwischen auch, gibt es auch schon länger, es gibt herausragende Cavas, es gibt sogar herausragende Proseccos und Franciacortas. Ganz wichtig ist, dass wir es immer mit einem Produzenten zu tun haben, der eine absolute Leidenschaft zu dem Thema hat, der sich richtig reinkniet, um etwas ganz Exzeptionelles aus seinem Weinberg herauszuholen, und das gilt ja für alles auf der ganzen Welt. Wenn ich mir richtig Mühe gebe, kommt am Ende auch irgendwie was Cooles dabei raus. Und wenn ich sage, ich mache einen auf Masse und ich blase die Flaschen nach einem halben Jahr raus, und dann ist es halt nicht besonders, kann da sich keine Komplexität entwickeln. Deswegen, wer da jetzt verunsichert ist, der sollte einfach immer mal so ein bisschen hinterfragen, auch wenn es natürlich ein bisschen zeitaufwendig ist, wie ist es gemacht, was steckt dahinter? Ideale Anlaufstelle sind natürlich Weinhändler, die sich spezialisiert haben auf eine Region. Zum Beispiel gibt es, es gibt auf Spanien spezialisierte Weinhändler, die können dir die besten Cavas empfehlen. Es gibt auf Österreich spezialisierte Weinhändler, die können dir die tollsten Österreich-Winzersekte und so weiter. Und bei mir kann man sich natürlich über spannende Champagner-Kreationen, wo man nicht über den Tisch gezogen wird, erkundigen. Und da gibt es auch noch andere Kollegen, die das auch toll machen. Also man muss dahinter gucken und dann liegt es zum großen Teil am Können des Winzers, haben wir vorhin schon gesagt. Er muss das Gespür haben, er muss es mitunter, es gibt manche, die sind so vom Start weg Naturtalente, die das irgendwie hinkriegen, aber viele machen das halt schon familientraditionsweise, schon seit vielen Generationen. Und dann kommt es auch sehr stark darauf an, wie lange reift das Ganze. Das ist auch einer der größten Faktoren des Preises. Viele kennen zum
Klar.
Beispiel auch die ganz tollen Raumland-Sekte, die zu Recht ein ganz großartiges Renommee genießen. Da gibt es zum Beispiel diesen Triumvirat-Sekt, der durchaus Preis hat, wie ein Champagner oder sogar noch mehr teilweise. Und warum ist es so? Nicht, weil sie jetzt so bekannt sind und jetzt können sie es endlich leisten, jetzt können sie endlich mal hier abkassieren, sondern diese Sekte sind halt auch nicht nur ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei, sondern 5, 6 Jahre gereift. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat der Winzer auf eigenes Risiko so lange im Keller nachgereift. Wie es das dann endlich rausbringt, da sind manche Unternehmen ja schon wieder pleite, ne? Also
Ja, voll.
in solchen Zyklen denkt überhaupt gar kein, in der heutigen Zeit gar keiner mehr. Und das kostet natürlich was. Jedes
Klar.
Jahr ist auch mit Käse, denke ich mal so. Habt ihr sicherlich, kennt jeder. Da gibt es diese drei Stufen, irgendwie ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre gereift und jedes Mal kostet irgendwie 2 Euro mehr das 100 Gramm. Ne? Das ist einfach teurer und aufwendiger, je länger etwas dann reift.
Absolut. Aber dann kann man ja eigentlich quasi sagen, am Ende des Tages kann man nicht sagen, Prosecco ist besser als Champagner oder umgekehrt. Es kommt einfach wie immer drauf an, wer es
Ja.
herstellt, wie es hergestellt wird. Und das ist halt immer das Problem leider an der Sache. Da steht halt drauf Prosecco, da steht halt drauf Champagner. Und die Leute wissen es eigentlich selber nicht so genau. Und wenn man im Supermarkt davor steht, kauft man das, was den schöneren Label hat, ne? Oder im Zweifel vor
Genau.
Weihnachten das, was den teureren Preis hat. Aber am Ende des Tages macht das eigentlich gar keinen Sinn. Also wenn man es wirklich wissen will, dann muss man zu einem
Muss man sich damit
Fachpartner seiner Wahl
beschäftigen.
gehen. Ja.
Aber das macht ja auch Spaß. Dann hast du
Total.
endlich das, dann warst du noch bei dem Händler und dann hast du noch einen schönen Käse gekauft und Dings. Das wird doch ein viel schönerer Abend, als wenn du da mal beim Penny dir noch eine Flasche mitgenommen hast.
Ja,
Was
absolut.
hast du denn dazu zu erzählen irgendwie, ne? Das ist schön zum Grillen und so, aber das macht es ja heutzutage aus, dass man irgendwie so überall vernetzt ist und sich mit netten Menschen über etwas austauschen kann. Und da kommen wir wieder zu der Weinkultur. Das ist, was Wein für mich überhaupt, was der Sinn überhaupt vom Weintrinken ist. Dass es immer wieder einen Grund gibt, sich zu treffen und sich auszutauschen, weil es einen sinnlichen Moment gibt. Weil da ist Geruch, Farbe, Aromen, die sorgen für einen besonderen Film im Gehirn, der dann abgespielt wird. Und über diesen Film unterhalten wir uns dann gemeinsam und schauen, was kommt bei dir an, was schmeckst du, was schmeck ich. Und das macht es dann einfach so besonders.
Und das, was zu Hause funktioniert, funktioniert auch in der Gastronomie. Und das ist auch ein Punkt, auf den ich heute noch mehrmals mit dir oder mit dem ich mehrmals mit dir sprechen möchte. Denn am Ende des Tages ist es so, und das wusste ich tatsächlich nicht, dass Deutschland eins der Länder ist, wo am meisten Schaumweine konsumiert werden. Und spannenderweise werde ich trotzdem gefühlt fast nie in einem guten Restaurant gefragt. Also, was heißt in einem guten? Wir wollen ja heute alle abholen, in einem Restaurant gefragt, ob ich gerne einen besonderen Schaumwein zum Aperitif möchte, was eigentlich spannend ist, wenn es die Deutschen doch so viel trinken. Und gerade, glaube ich, bei Champagner ist es einfach wichtig, dass, oder bei allgemein wie bei jedem guten Produkt, dass die Leute, die das verkaufen, und das ist ja im Endeffekt Vertrieb, was da die Gastronomen tun, oder deren Angestellte, dass man sich auskennt und genau diesen Film nämlich einmal auf Play zu drücken bei den Leuten im Kopf, ne? Und du musst ja schon Play drücken, bevor die das Glas in der Hand haben, weil sonst bestellen sie es nämlich gar nicht. Und deswegen glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass sich gerade Gastronomen mit Menschen wie mit dir unterhalten oder mit deinen Kollegen, weil nur so, nämlich diese Flamme sozusagen, die du hast, dieses Feuer, was du für das Produkt hast, bei dem Personal, bei dem Chef mit einmal überspringt und dann von dort wieder rüber zum Gast.
Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen freue ich mich auch so, dass wir heute drüber sprechen und auch neben den Hardfacts, die wir jetzt immer wieder mal dazwischen mischen, auch so ein bisschen diese emotionalen Themen haben. Weil ich glaube, nur so kann man Menschen wirklich begeistern.
Ja, es ist natürlich ganz schwierig heutzutage in der Gastronomie. Viele Sommeliers steigen sehr jung ein in den Beruf und haben in der Ausbildung vielleicht maximal einen halben Tag eine Champagner-Ausbildung genossen. Und oft ist die gesponsert von großen Häusern.
Klar.
Und dann haben sie gar nicht so wahnsinnig viel Kontakt und vielleicht haben sie auch noch nicht so wahnsinnig viel Geld, sich da selber jede Woche irgendwie 6 Flaschen zum Durchprobieren zu kaufen. Deswegen ist da natürlich am Anfang erstmal noch eine Unsicherheit da, weil ich glaube, schon ein teures Produkt, da ist der Konsument natürlich erstmal ein bisschen skeptisch. Wollen die mir hier was aus der Tasche ziehen? Oder,
da muss ich gut sein, ja, da muss ich gut sein.
Das muss echt cool sein und das kann man am besten halt dann glaubhaft rüberbringen, wenn man es selber erlebt hat. Wenn ich selber diesen Champagner-Moment mal hatte, das muss ich noch ganz kurz einstreuen, weil wir gesagt haben, das ist ja am Ende doch vielleicht alles dasselbe. Champagner, Prosecco etc., das wollte ich noch eins dazu sagen. Ich glaube, im Idealfall, wenn wir den besten Kellermeister, das beste Terroir etc. hätten, glaube ich immer noch, dass die Champagner da die Nase vorn hat, weil sie haben 500 Jahre Tradition und machen einfach nur das. Und wir haben ein besonderes Klima-Bodenverhältnis, eine besonders kühle Region, die sorgt eher für elegantere, präzisere, komplexere Schaumweine als jetzt zum Beispiel in Italien, wo ich es ein bisschen fruchtiger, erdiger habe. Also das wollte ich nur noch mal einstreuen. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm, weil zum Beispiel ist ja auch nicht auf der ganzen Welt überall der Riesling gleich. Ne? Das ist halt einfach, da gibt es, es sind die Deutschen einfach, gibt es vielleicht die besten Rieslinge der Welt und im Burgund die besten Pinot Noirs. Also mein Herz brennt natürlich schon für den Champagner als Schaumwein, aber wichtig ist dann eben, dass das was drin ist, überzeugen kann. Deswegen muss man es hinterfragen. Genau. Und der es eben serviert am Gast, der muss diesen Champagner-Moment einmal gehabt haben, weil das eben eine große Verunsicherung. Habe ich jetzt hier wirklich was Gutes drin und kann ich es dem Gast wirklich guten Gewissens empfehlen? Aber wenn ich selber diese Begeisterung habe und dann sage ich, ich hätte hier was, wirklich was Spannendes für euch, wollt ihr das mal probieren? Das wird euch absolut begeistern.
Wer kann dann Nein sagen? Gast,
ja, aber zeig mir mal den Gast, der dann sagt, ach nö.
Nicht so Lust auf Spannend.
Ich trinke Wasser.
Ja,
Pustekuchen. Also die Chance ist natürlich sehr viel größer, wenn ich total davon überzeugt bin. Das ist auch so eine Erfahrungssache. Also deswegen haben wir zum Beispiel die Tagesbar. Ich habe relativ schnell angefangen, erstmal mit Pop-Up-Stores und Verkostungen. Wir sind ja eigentlich ein Online-Handel in erster Linie, weil wir so ein Nischenprodukt betreiben. Und da lohnt sich ein Laden nicht unbedingt. Also wir sind erst als Internethändler gestartet. Aber ich wollte unbedingt die Verkostungen und die dann später die Bar dazu nehmen, weil du brauchst die Rückkopplung von den Gästen. Wenn du auf einer Messe warst und dich hat was begeistert und dann kaufst du eine halbe Palette und dann bläst du es einfach so raus an die Kunden, dann kommt ja nur relativ wenig Feedback. Nur ganz wenige schreiben dir per Mail zurück, wie es ihnen gefallen hat. Und das haben wir jetzt in der Tagesbar halt täglich, kommt da Rückmeldung. Ah, der ist mir
mega cool.
Ein bisschen zu sauer. Ah, den hätte ich mir aber jetzt anders vorgestellt. Oh, der ist aber ein bisschen schwierig. Ah, der ist aber cool. Und so können wir dann auch zum Beispiel im Gastronomen sagen und dann Sommelier, hey, das funktioniert bei uns besonders gut bei Leuten, die sich gar nicht auskennen.
Also oder probier das, mal.
Genau, und das funktioniert besonders gut bei Nerds. Und das funktioniert total cool bei so einer individuellen Küche, wie ihr sie habt. Und das ist mehr der Klassiker oder das schmeckt jedem etc. Und wenn die es dann natürlich an ihrem Gast ausprobieren und eine positive Rückmeldung haben, gewinnen sie auch einiges an Sicherheit und wissen, hey, das passt, wenn ich das empfehle.
Aber das ist schon mal super zu wissen. Also alle Gastronomen, die jetzt zuhören und sagen, oh ja, das möchte ich auch haben, das finde ich spannend, dann ruft auf jeden Fall bei Nicola mal an. Das klingt nämlich auf jeden Fall so, als würdet ihr quasi neben dem, dass ihr, ich sage jetzt mal einfach mal Ware von A nach B schickt und davon gute Ware, ne, also coole Ware und die schickt ihr an Gastronom, dass ihr da auch einiges zu erzählen habt und einiges zum Schulen habt. Und da macht ihr ja bestimmt auch was, ne, für das Personal.
Ja, das werden dann nicht so oft gefragt, aber Gott sei Dank
das gibt's
immer
ja nicht
häufiger. Dass wir auch mal wohin fahren und so eine kleine Verkostung mit dem Team machen, damit die einfach auch mal, weil was auch interessant ist, mir ging es ja selber so, als ich das erste Mal Champagner getrunken habe, und dann, oh Gott, das ist ja voll sauer. Was soll denn dieser Champagner-Scheiß? Das ist ja grauenhaft. Wenn man ganz jung ist, das ist wie beim Käse, wenn ich auch immer, also ganz, wenn man jung ist, mag man keinen gereiften Käse oder irgendwie so extreme Geschmäcker. Ne? Und erst hinterher, irgendwann kannst du dann keinen so einen billigen Emmentaler aus dem Supermarktregal mehr sehen, weil dann brauchst du, und beim Champagner ist es auch so, dass du ihn, finde ich, so mindestens 3, 4, 5 Mal getrunken haben musst, bis du die Säure, die definitiv da ist, als angenehmen, animierenden Kick empfindest, der dich so in eine ganz lebendige Atmosphäre katapultiert und dass es nicht mehr so störend wirkt. Wenn man nämlich aus so einem Prosecco oder Lambrusco und eher süßen Wein heraus, was man ja als junger Mensch oft noch genießt, ist es am Anfang leicht sperrig, aber das ist dann immer, macht Klick und dann findest du auf einmal diese zu fruchtigen Sachen banal oder dann hast du auf einmal das Gefühl, das schmeckt danach Kaugummi oder diese süß, Erdbeere da drin, das ist nervt irgendwie. Hast du nicht noch ein bisschen subtilere Aromen? Ist mit allem, ne? Wenn du viel liest, bist du ein bisschen intellektueller. Wenn du viel verschiedene Sachen trinkst, willst du auch nicht einfach so irgendwas, so eine Fruchtbrause vorgesetzt bekommen.
Ja, stimmt schon. Also quasi Champagner-Intelligenz. Das ist auch schön. Sich quasi schlau trinken, das finde ich toll. Schlau trinken klingt irgendwie super. Also, liebe Gastronomen, ermöglicht euren Leuten auch euch und euren Leuten ein Tasting. Ich kann nur sagen, ich habe das gemacht bei der Nicola online, 3 verschiedene Champagner probiert und man dachte beim ersten, der ist gut, beim zweiten dachte man, der ist gut und beim dritten Mal dachte man, der ist auch gut, aber man hat dann echt auch die Unterschiede gemerkt. Also, das war alles gut, aber unterschiedlich. Und das ist super spannend, das einfach mal zu sehen. Lass uns nochmal zurückkommen auf das Produkt selbst. Champagner wird ja ganz speziell hergestellt. Also wir haben ja vorher schon von Holz gesprochen und von Stahl und von Assemblage und von Grundwein und so weiter und so fort. Und der ein oder andere wird sich denken, was? Von was reden die da eigentlich? Magst du da einfach vielleicht mal kurz durchfliegen, wie Champagner hergestellt wird?
Ja, also zum einen gibt es halt erstmal die Pressung. Die muss möglichst nah am Ursprungsort, also am Ernteort, passieren. Da war eine ganze Zeit lang diese modernen Pressen angesagt, so pneumatische, die so langsam abpressen. Mittlerweile hat sich jetzt sogar schon wieder diese Oldschool-alte Korbpresse wird teilweise wieder angesetzt und gibt verschiedenste Details, warum das eine oder das andere besser ist. Das wird alles sehr schnell abgepresst. Dadurch haben wir dann auch zum Beispiel weißen Champagner, obwohl er aus dunklen Trauben kommt. Auch oft Blanc de Noir genannt. Und weil er nicht in Kontakt kommt mit der Schale. Und diese verschiedenen, also es werden idealerweise werden verschiedene Parzellen gepresst. Und die werden in verschiedenen Tanks oder auch verschiedenen großen Fässern gelagert. Kleine Fässer, große Fässer, ganz große Fässer. Und gerade die biologische Szene, die jetzt immer mehr Anklang gewinnt in der Champagne, was leider ein trauriger Gegentrend dazu ist, dass es mit früher mal die verseuchteste Region überhaupt war, weil halt alles feucht, nass etc. Viel Spritzen hilft auch viel gegen Schädlinge. Man möchte das jetzt korrigieren. Die Champagne hat sich sogar vorgenommen. Ich kann das irgendwie noch nicht so ganz glauben. Das Konsortium, die dürfen ja alles Mögliche vorgeben und auch durchdrücken. Angeblich soll die ganze Champagne bio werden. Ich weiß noch nicht, wie die das, und innerhalb von 5 Jahren oder so.
Okay.
Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, aber ist ja vielleicht schon mal gut, sich das vorzunehmen. Und genau, deswegen wird das in unterschiedlichen Behältnissen dann aufbewahrt. Dann beginnt noch die erste Gärung und dann reift das Ganze entweder als Reservewein weiter oder es wird vielleicht schon in die Flasche dann demnächst abgefüllt. Und da kann ich eben verschieden, ich kann es halt auf simple Weise machen, dass ich habe, also ganz klassisch ist zum Beispiel aus dem aktuellen Jahr und dann nehme ich noch das vorherige Jahr und das vorvorherige Jahr. Das ist so eine ganz, ganz klassische Zusammensetzung. Aber das kann ich, wie gesagt, da gibt es ganz unterschiedlichste Dinge, ganz spannend ist auch aktuell dieses sogenannte Perpetuum Reserve, so ein bisschen dem Solera-Verfahren angelehnt. Ich habe allerdings nicht Fässer, die ineinander überlaufen, sondern ich habe einen großen Tank. Da kommt immer wieder der neue Jahrgang oben rein. Und das heißt, innen drin sammeln sich ganz viele verschiedene Jahrgänge und es wird unten immer was abgezapft. Und dieses Abgezapfte verwende ich dann anstatt einem Reservewein aus einem Jahr verwende ich dieses Konglomerat aus verschiedenen gereiften Weinen. Verwendet man meistens jetzt nicht zu 80% oder so, weil dann wird es ein bisschen üppig. Mhm. Aber zum Beispiel vielleicht zu 10, 20 oder 30%. Es gibt wieder eine ganz besondere Mischung. Genau. Krass. Und eben mit diesen Amphoren wird viel experimentiert. Viele sagen, auch die Bio-Leute sagen, Stahltanks ist ganz böse, das gibt irgendwie einen fiesen Geschmack rein. Man kann das zwar wissenschaftlich nicht nachvollziehen, warum, weil es eigentlich ein neutrales
Metall ist, ja.
Metall ist, aber die machen halt immer wieder, die probieren ja ständig ihre Weine und die sagen, dass ein Email-Tank, wie sie früher hergestellt wurden, heute nicht mehr hergestellt wurden und man versucht, die wieder aufzuarbeiten, dass die irgendwie den besseren Geschmack geben, weil der Spannend. Wein sich dort anders. Ja, also diese ganze Machart ist relativ komplex. Da wird dann auch geklärt und alles Mögliche. Es werden auch Enzyme beigesetzt. Also das ist, kann man ganz viel machen. Man kann auch alles weglassen.
Wie so oft.
Ich hatte auch mal eine ganz spannende Grundweinverkostung mit einem Winzer, mit Chefroy, der das ganz gerne macht. Der tüftelt ständig was aus und dann muss man immer 2 Stunden mit dem im Keller durch alle Fässer durchtesten. Und zum Beispiel die Batonnage, da wird so aufgerührt, die Hefe. Das gilt ja bei vielen auch so als böse und das soll man nicht machen. Manche sagen aber, das ist eigentlich gut so und das macht auch Sinn.
Und was jetzt genau mit der Hefe? Weil wir waren jetzt noch in der Flasche, also es ist jetzt in der Flasche drin.
Nee, also das passiert vorher. Bei der ersten Gärung wird ja so ein Zucker-Hefe-Gemisch schon beigesetzt, damit die erste Gärung stattfindet im Behältnis, wo auch immer. Man kann es im Holz machen oder im Stahl oder im Mehltank. Und da kannst du entweder die Hefe ruhen lassen am Boden, dann hast du nicht so viel Kontakt zur Hefe. Und du kannst sie auch immer wieder aufrühren, damit dann das immer mehr in Kontakt kommt mit der Hefe. Und ich musste zum Beispiel feststellen, mir persönlich, ich habe aus 2 Fässern probiert, das eine mit ruhender Hefe am Boden und mit aufgerührter Hefe. Mir hat das mit der aufgerührten Hefe in dem Fall besser geschmeckt, weil das hatte so einen würzigeren, spannenderen Charakter als das andere. Deswegen, es gibt da Milliarden von Sachen, die da stattfinden, die man machen kann. Und da hat halt jeder so seine eigene
Sein
eigene
Rezept Welt. Sozusagen.
Genau, okay, und es gibt auch nicht das perfekte
Ja, Rezept.
Genau.
Macht halt jeder so ein bisschen für sich selbst. Wie ist denn das, jetzt haben wir den Champagner in der Flasche, da haben wir jetzt ja quasi dann die verschiedenen Grundweine zusammengemischt, so wie ich mir das als Winzer, als erfahrener Winzer vorstelle.
Genau.
Und
die machen dann verschiedene Tests, dann mit so Reagenzgläsern zum Beispiel, dass sie das auf dem Tisch aufbauen und das so mal testweise assemblieren und dann schauen, ah, so könnte es passen. Und dann findet einfach eine größere Mischung statt in einem weiteren Behältnis und das fülle ich dann in die Flaschen ab. Und dann kommt natürlich noch, dann reift es weiter. Es kommt dann eben nochmal so ein Hefezuckergemisch in die Flasche, dass die zweite Gärung dann stattfindet, wo die Kohlensäure auch entsteht, wo auch der Zucker komplett aufgefressen wird, sodass am Ende eigentlich kein Zucker mehr enthalten ist. Und das reift dann eben dort für 1, 2, 3, 4 oder auch deutlich längere Jahre. Und dann muss die Hefe raus. Die soll ja nicht in der Flasche drin bleiben. Das war ja angeblich mal von der Veuve Clicquot die Erfindung, dass sie das auf ihrem Küchentisch da ein Loch reingeschnitten hat und dann die Flaschen da so umgedreht, dass sich das im Flaschenhals gesammelt hat, weil sie wollte nicht mehr diese mehlige Plörre im Glas haben. Genau, und inzwischen macht man das so, dass es meistens, das ist so der moderne Weg, wird kurz in so ein Stickstoffbad eingetaucht, dann gefriert diese Hefe zu so einem Pfropfen. Man macht es kurz über Kopf und dann kommt der Kronkorken wie beim Bier auf und dann schießt diese Hefe raus. Und dann muss ich so ein klein bisschen wieder auffüllen, weil der ja ein bisschen quasi rausgegangen ist und entweder mit Grundwein auffüllen, wenn ich keinen Zucker beigebe, oder an dieser Stelle eben auch die sogenannte Dosage kommt rein. Ein Gemisch, ist auch immer so ein Hausrezept, das wird immer nicht so ganz verraten. die meisten verwenden ganz normalen Industriezucker, weil sie sagen, das ist am wenigsten geschmacksverfremdend. Der hat eigentlich keinen Eigengeschmack, der ist einfach nur süß. Aber viele bevorzugen auch ganz konzentrierten Traubensaft aus dem eigenen Weinberg. Das ist ganz konzentriert, weil die sagen, das passt natürlich viel besser zu meinem Produkt. Das ist nichts Fremdes. Gerade die Biodynamiker, die versuchen ja auch möglichst nichts von extern zu benutzen. Die gehen, das geht so weit, dass man dann sogar nur Fässer, sich Hölzer schlagen lässt aus dem Wald nebenan und daraus Fässer macht, damit es alles so ein Kreislauf.
Naja, das kann man machen.
Ist besonders extrem. Man kann es auch, glaube ich, nicht überall. Also die Flaschen kann man ja nicht vor Ort gießen. Irgendwie wird irgendwann hat es seine Grenzen, aber ja, ist auf jeden Fall, gibt es da spannende Konzepte.
Klingt auf jeden Fall ultra, ultra spannend. Magst du noch ein bisschen was erzählen? Und zwar, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber zumindest ging mir das am Anfang so. Dann steht man vor so einer riesigen Champagnerwand und denkt sich nur so, ah, okay, was sagen mir jetzt die Namen alle? Und ich meine jetzt nicht die Namen der quasi Weingüter oder der Marken, sondern das, was da draufsteht. Ne? Also wie ein Blanc de Blanc, ein Blanc de Noir, ein Rosé, also diese Bezeichnungen. Premier Cru, was sagen uns denn diese Namen? Kannst du irgendwie da helfen?
Ja, also prinzipiell, wenn man sich noch gar nicht auskennt, sollte man tatsächlich vielleicht ein bisschen Hilfe einholen, weil so Sachen wie Grand Cru, Premier Cru sagen geschmacklich oft erstmal gar nichts. Meine These ist auch immer, je größer Grand Cru irgendwo draufsteht, desto vorsichtiger sollte man sein. Bei meinen Weingütern ist es oft so, steht es gar nicht drauf, obwohl es Grand Cru ist, aber die sagen einfach, ist doch eh klar, also ich komme aus Ambonnet, was soll ich da noch draufschreiben, dass ich Grand Cru bin?
Also Understatement.
Genau. Und selbst so dieser Dosage-Level, Brut, Extra Brut, Brut Natur etc., sagt leider auch nicht immer was. Das ist total fies, dass zum Beispiel Brut sagt einem normalerweise, dass es nicht ganz so krass trocken ist. Es ist tendenziell ein bisschen angenehmer, ein bisschen weicher, aber es kann sogar 0 Gramm sein, weil es ist von 0 bis 12. Also ich weiß nicht, warum sie das so festgelegt haben. Ist ein bisschen kontraintuitiv. Also Zero-Dosage und Brut Natur ist immerhin eindeutig. Da ist nichts drin. Ja. Angeblich kann man sogar 1 Gramm reinmachen. Ich weiß nicht, warum sie dann das draufschreiben. Vielleicht, um Kunden nicht abzuschrecken, weil viele dann sagen, oh, das ist bestimmt total fies trocken. Und ich hatte auch einen Winzer, der hat extra Brut draufgeschrieben und es war tatsächlich 0. Weil er gesagt hat, ihm schmeckt es null mit null besser, aber seine Kunden kaufen es dann nicht. Deswegen schreibt er Brut drauf, weil er es ja auch
sehr darf. Geil.
Und all er sagt, tricks. Die Kunden checken es eh nicht. Weil es ist mittlerweile ja schon so, dass die Winzerskunst so weit fortgeschritten ist, dass du teilweise bei einem Wein, der keine Dosage hat, der hat so eine pralle Frucht. Und ich meine jetzt hier keine kitschige Frucht, sondern also eine richtig elegante, tolle, ausgeprägte Frucht, dass du wirklich überzeugt bist, da ist Zucker drin. Wenn du es vergleichst mit Champagner, die Zucker drin haben, ist es irgendwie, man erkennt es meistens daran, dass kein Zucker hat, dass es nicht ganz so weich ist. Es ist so ein bisschen rassiger. Es ist so, das Mundgefühl ist normalerweise ein bisschen rauer, es klingt jetzt wieder so ein bisschen eher bäuerlicher, ist aber nicht so damit gemeint, sondern einfach so ein bisschen, es passiert, es ist ein bisschen crisper im Mund, weil es ein bisschen natürlicher ist. Und der Zucker sorgt für so eine Weichheit, so eine Rundheit und das ist gar nicht unbedingt schlecht. Ich bin ein bisschen genervt davon, dass alle jetzt null Dosage machen, weil dadurch halt einige Kunden nicht mehr erreicht werden und wir wollen ja klar. Und dann ja für alle Kunden. Und ich trinke auch gerne mal einen Champagner, der 6 bis 8 Gramm Dosage hat. Das kann nämlich zu so einem Käse oder so einfach echt eine geile Kombi sein. Oder auch zu einem Schweinebraten oder was weiß ich, keine Ahnung, will ich nicht ein Zero Dosage Ding.
Ja, verstehe.
Aber es ist halt jetzt gerade ultra populär, genauso wie weiße Etiketten. Jeder macht ein weißes Etikett, sonst ist es natürlich nichts. Dadurch schaut jeder Wein gleich aus.
Toll.
Es ist halt gerade so ein Trend und vielleicht ist es auch gut, weil du kannst kein Zero Dosage auf den Markt bringen, wenn du nicht ein herausragendes Produkt, also kannst du schon, aber das schmeckt dann ziemlich gruselig, weil jeder Fehler natürlich da wirklich besonders herauskracht. Die Säure, so wenn es so ein bisschen muffig ist etc., das kannst du schön durch Zucker relativ gut kompensieren, sodass es immer noch einigermaßen süffig schmeckt. Aber wenn kein Zucker drin ist, schmeckst du jeden Fehler viel stärker raus.
Klar. Ja, sehr spannend. Also da sieht man ja schon wieder, also wir steigen ja auch gleich noch in das Thema Geschmäcker ein, weil das ja auch, glaube ich, das ist was also mich zumindest brennend interessiert. Wir haben jetzt ja schon quasi über offiziell Qualitätsstufen gesprochen und wissen jetzt aber auch, naja gut, das sagt jetzt eigentlich auch nur bedingt was aus. Das ist ja wie beim Bio-Kaffee, der dann, es gibt viele Bio-Cafés, wo gar nicht Bio draufsteht, ne? Und deswegen sind sie trotzdem Bio.
Ja,
Also auch
und auch
hier wieder.
der Charakter ist ja so das Spannende. Eigentlich muss ich so ein bisschen hinterfragen, wie ist der Charakter des Weins? Ist der kräftig? Ist der elegant? Ist der so ein bisschen wild? Ist er schlank? Wie ist er, ne? Weil wenn da jetzt zum Beispiel Blanc de Blanc draufsteht, weiß ich, okay, das ist eine helle Traube. Kann Chardonnay oder Pinot Blanc oder Arban sein. Oder das sind noch die unbekannten Rebsorten. Aber sagen wir mal, das ist Chardonnay drin. Das wäre jetzt 99% der Fall bei einem Blanc de Blanc, dann kann der in 1000 verschiedenen Varianten vorkommen. Und da weiß ich immer noch überhaupt nicht, ob es mir schmeckt. Es kommen oft Leute in den Laden, die sagen, ich hasse Chardonnay, bitte auf gar keinen Fall Chardonnay. Und wenn du denen dann so dann so heimlich das einschenkst, oh, der ist aber schön.
Das wäre ich.
Ja, weil man oft, viele haben beim Chardonnay eine ganz unangenehme Assoziation, weil es viele Chardonnays gibt, die so in einem krassen Holz ausgebaut sind und das mögen einige nicht. Und dann denken die, dass es beim Champagner automatisch auch der Fall ist, was so nicht unbedingt so ist. Also deswegen muss man schon hinterfragen, wie ist es denn gemacht?
Okay, dann lass uns doch, wenn wir jetzt schon mittendrin sind, einfach rüber switchen zum Thema der Geschmäcker. Also, wenn man sich auf deiner Homepage umschaut, als absoluter Champagner-Depp, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, also unwissend, dann
Hier
denkt
würde ein
man sich
Champagner
erstmal
denken.
so, alter Schwede.
Ja.
Das klingt nicht so einfach. Jetzt, du schreibst ja, ich muss mal ganz kurz gucken, wie du es genau bezeichnet hast, weil du hast ja da gleich mehrere Bereiche, die du quasi, von denen du unterteilst oder wo du den Leuten die Möglichkeit gibst zu wählen bei der Suche nach ihrem Fläschchen. Spannend finde ich zum Beispiel Charakter und Geschmack. Das waren Stichwörter, die auf deiner Homepage waren. Ich habe mir gedacht, was ist denn der Unterschied als Champagner-Depp? Magst du dazu, also du sagst, haben wir ja gerade schon gehabt, also sprich Zuckeranteil in Anführungsstrichen, wie ein bisschen weicher oder vielleicht nicht so weich. Erzähl mal, wie das Charakter und Geschmack, wie unterscheidet sich das?
Ja, also Charakter ist so ein Grundgerüst, das ich mal entwickelt habe, weil ich eben gemerkt habe am Anfang, wenn ich den Leuten sage, ah, das ist der Gâtinois aus Ailly, dem Weltkulturerbeort, berühmt für seinen Pinot Noir, und sagt er, da
Klingt
schlafen die ja schon
schön, hilft
ein,
aber nicht. Ja.
bevor die getrunken haben, sind die schon eingeschlafen. Und als ich dann aber gesagt habe, das ist der kräftige und zupackende. Vielleicht sind sie der kräftig und zupackende Typ. Oh, das konnte sich jeder sofort merken. Oder nein, ich bin mehr der elegante Typ und ich bin mehr der herausfordernde Typ. Es ist so eine kleine Spielerei, die so ein bisschen hilft. Es kann sogar sein, dass man nicht sofort was, man muss vielleicht erst mal ein, zwei probieren, bis man sagt, ah, so ist dieser Charakter gemeint. Aber immerhin, glaube ich, kann man zumindest zwischen kräftig und fein, vielleicht kann man sich da mehr vorstellen, als wenn man jetzt den Namen liest oder Blanc de Blanc, Blanc de Noir, kann man sich vielleicht nicht gleich geschmacksmäßig was drunter vorstellen. Und dann geschmacklich kann man vielleicht Leute abholen, die sich schon so ein bisschen damit beschäftigt haben. Zum Beispiel kann man sagen, ich mag es gern, wenn dieser Brioche-Geschmack drin ist. Das ist auch was, was man im Champagner immer wieder hat, weil es ja so lange auf der Hefe
Hefe,
reift.
ja.
Deswegen genau hat man insbesondere beim Chardonnay, weil Chardonnay nicht ganz so viel Eigengeschmack hat wie jetzt ein Pinot Noir, also ist nicht so ganz so dunkelfruchtig, kommt beim Chardonnay dieses leichte nach Brot duftende und schmeckende Geschmack, Aroma raus. Also das kennen einige schon, die Champagner kennen und können dann damit was anfangen, können sagen, ich mag das, wenn es nach Brioche schmeckt oder so. Oder ich mag Zitrusfrüchte. Wenn einer sagt Zitrusfrüchte, ist es normalerweise am ehesten im Chardonnay enthalten, weil das so halb gelbfruchtig ist, wohingegen Pinot Noir, Pinot Meunier ist eher so blaufruchtig und rotfruchtig. Und da kann man eben verschiedene Geschmäcker mal so skizzieren. Und ich hoffe halt, dass man auf der Webseite irgendwo einen Einstieg findet. Man kann ja auch erstmal sagen,
Voll.
ich tue es erstmal eingrenzen preislich. Ich will nicht mehr ausgeben als 30 €. Okay, dann habe ich noch diese hier. Und dann kann ich links weiter reinfiltern. was mich anspricht, entweder Geschmack oder eine bestimmte Rebsorte oder Charakter. Das Schöne an unserem Unternehmen ist, dass die Leute, die zu uns kommen, die sind eh total offen. Also sie sind eher überhaupt nicht so, dass sie was suchen, was sie immer schon getrunken haben. Das finde ich halt sehr angenehm, weil dadurch, wenn du offen bist für den Geschmack, hast du viel mehr Freude dran, auch mit unbekannteren Aromen. Du kommst viel besser klar, als wenn du sagst, ah nee, das ist dann nicht so wie das, was ich immer gerne habe in meiner Kneipe nebenan. Mhm. Wenn du das so hast, tust du dir wahnsinnig schwer, etwas Neues in dein Leben hineinzulassen. Je mehr du probierst, desto offener wirst du auch für verschiedene. Das hat deswegen auch in der Bar oft. Beim ersten Schluck tendieren die Leute sofort, oh nee, das ist ganz furchtbar. Und dann am Ende, ja, darf ich das nochmal probieren? Und das nächste Mal, wenn es dann kommt, eigentlich war das Coolste. Das war zwar am Anfang, hat es mir am wenigsten geschmeckt, aber da kann ich mich heute noch dran erinnern. Und durch diesen Wein war dieser Abend dann irgendwie auch so besonders, weil es ging mir dann nachts noch so ein bisschen im Kopf rum. Also man hat was erlebt. Da wurde der Tag zu etwas Besonderem, weil ich eine neue Erfahrung gemacht habe. Das ist das, was mich am Wein so fasziniert.
Umso wichtiger eigentlich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, dass Gastronomen zu euch kommen und diese Experience mitnehmen, weil es gibt so viel Auswahl, es gibt so viel Marken, es gibt so viel Angebot in diesem, ich nenne es jetzt mal Champagner-Dschungel. Ja. Und man kann sich da jetzt durchklicken und sich überlegen, was könnte da wie wo passen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, macht es mega Sinn, mit euch einfach einen Termin zu vereinbaren, sich das mal anzuschauen, sich mal ein bisschen durchzuverkosten, um da einfach diese Experience mitzunehmen und euer Wissen da mitzunehmen. Ich glaube, alleine, wenn man da quasi, selbst wenn man Sommelier ist, wenn man da auf weiter Flur steht, ich glaube, man muss in dem Thema echt ankommen, um da aus den Vollen schöpfen zu können und sich einfach da auch als guter Player auf dem Gastromarkt, sage ich mal, darzustellen. Da muss einfach ein bisschen mehr da sein, als einfach nur, das ist ein trockener oder nicht so trockener Champagner. Und ich glaube, es ist schwierig, glaube ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das komplett alleine hinzubekommen.
Ja, und vor allem wird man auch doch von den großen Marken so zugeballert. Die gehen in alle tollen Restaurants und machen dann riesen Krugverkostungen und Röderer Kristallverkostungen und das ist natürlich auch eine tolle Sache und die Produkte sind auch nicht schlecht, aber man hat dann oft das Gefühl, das ist so das Nonplusultra oder in den Tests, in vielen Zeitungen stehen dann auch immer nur diese Produkte drin als das herausragendste der Welt. Und dann denkt man, wenn ich das ausschenke, da bin ich ja schon mal, gehöre ich ja zu denen, die es wissen. Und das ist aber irgendwie ein bisschen schade, weil man grenzt halt 99,9% aller Vielfalt aus, nur um auf der sicheren Seite zu sein.
Unvergleichbar ist man. Ich finde, man ist total vergleichbar. Also, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit meinen Freundinnen was trinken gehen möchte, ja, in der Gastronomie, dann gehen wir in der Regel dahin, wo es die beste Weinauswahl gibt, weil jeder von uns irgendwie was anderes trinkt. So. Und wenn ich aber jetzt wieder in den Laden gehe, wo es immer die gleichen Sachen gibt wie beim Nachbarn und beim Nachbarn und beim Nachbarn, ja, dann ist ja egal, wo ich jetzt meinen Champagner trinke. Also jetzt mal angenommen, ich würde irgendwo hingehen wollen, um meinen Champagner zu trinken, dann gehe ich dahin, wo die Einrichtung am schönsten ist, weil der hat eh das Gleiche wie die anderen. So, genau. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck, wie ich mich vergleichen will. Ja, man sagt ja auch, okay, mein Signature-Dish ist, keine Ahnung, die Dampfnudel mit Vanillesoße, die ich von der Oma irgendwie mache. Warum mache ich dann da beim Champagner keinen Unterschied? Warum setze ich da auf eine große Marke anstatt auf was Kleines, was ich mir ganz bewusst ausgesucht habe, bei euch zum Beispiel. Wie würdest du denn sagen, sollen Gastronomen vorgehen? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass der eine oder andere sich nach dieser Folge denkt, oh, ich muss auf jeden Fall meine Champagnerkarte aufbessern. Ja, ich glaube, Gründe haben wir genug genannt.
Es ist nie ein Fehler, wenn ihr das macht, nicht um was zu verkaufen, sondern es sind wirklich so tolle Kunden, die wir haben. Wir haben inzwischen schon wirklich sehr, sehr viele Kunden, die gehen alle toll essen. Und die lieben es, wenn da wirklich mal, es muss ja nicht immer im offenen Ausschank, es reicht ja schon auch mal, wenn da mal 2, 3 auf der Karte stehen, die nicht so ganz fies bepreist sind, die nicht 400 Euro kosten, sondern vielleicht 90 oder 120 Euro. Aber wisst ihr, wie sich da die Weinliebhaber drüber freuen und sich gleich anstelle einem Aperitif gleich eine Flasche Champagner vorne weggönnen und dann noch weiter trinken. Ne? Also damit kann man ja auch wirklich tolle Gäste erreichen.
Absolut. Wenn du jetzt, also zwar angenommen, da ist jetzt ein Gastronom da, der jetzt sagt, hey, ich habe jetzt keine Vorbildung, ich habe vielleicht ein Sommelier, aber bin selber keiner. Oder vielleicht bin ich es auch, ich würde gerne damit anfangen. Wie sollen die denn jetzt am besten vorgehen, wenn sie Champagner quasi neu definieren wollen auf ihrer Karte. Mhm. Nennen wir es mal so.
Also wenn sie sich ein klein bisschen Zeit nehmen, ist natürlich toll, weil ich weiß, man hat ultra viel zu tun, insbesondere als Gastronom. Aber wir gehen am liebsten so vor, dass wir mal telefonieren und dass wir so ein bisschen abklopfen. Wie ist eure Küche? Wie sind eure Gäste? Habt ihr so eine Nerd-Küche oder habt ihr die klassische, super klassische Küche? Was macht ihr? Macht ihr Pizza? Und weil dann kann man ja schon mal ein bisschen sagen, dass diese Art von Stilistik könnten wir aus unserer Erfahrung heraus uns sehr gut vorstellen bei euch. Und dann kann man ja einfach mal so vorgehen, wir schicken euch einfach nur mal 3 Flaschen. Vielleicht nicht immer nur gratis, weil wir können das auch nicht alles rausballern, aber klar, können wir einen fairen Tarif vereinbaren. Und dann testet doch mal diese Flaschen, diese 3 Flaschen an euren Kunden und schaut, wie das Feedback ist. Ihr könnt dann auch immer mal einen Schluck mitprobieren. Also wenn wir in München sind, können wir auch eine Verkostung natürlich machen. Ansonsten würden wir es halt versenden. Und gar nicht gleich sich committen zu irgendwas, sondern probier diese 3 verschiedenen aus. Wenn irgendwas gepasst hat, kauft ihr 6 nach. Und probier es einen Monat aus. Wenn es nicht funktioniert, lass es wieder sein. Es ist ja oft so, wenn man selber nicht die Leidenschaft dafür entwickeln kann, wird es auch bei deinem Gast nicht funktionieren. Dann brauchst du auch nicht sagen, oh, das muss jetzt aber unbedingt bei uns auch. Wenn man zum Beispiel auch in einer deutschen Weinregion ist, kann ich total verstehen, dass man lieber einen Winzersekt ausschenkt, weil man hat diese Winzer halt bei sich vor der Haustür und trifft die vielleicht jeden Tag und hat dann ein cooles Verhältnis. Dann macht es einem auch mehr Spaß. Den Winzersekt würde ich wahrscheinlich genauso machen. Aber
also ist ja auch okay. Kann man ja dann strategisch ja auch einfach so argumentieren und sagen, bei uns gibt es kein Champagner, weil wir sitzen in der Wintersektregion. Ende.
Genau. Auch fein. Genau. Ja, und also ich würde es nie erzwingen, aber ich würde es einfach mal spielerisch mit viel Freude ausprobieren. Und wenn dann, was halt natürlich gar nicht funktioniert, ach, ich setze jetzt mal auf die Karte und warte drauf, dass es jemand von selber irgendwie entdeckt oder bestellt. Nee. Das passiert dann nur bei gehypten Produkten, die Kunden irgendwie erkennen. Aber eure Kunden, die kommen ja vielleicht schon sehr lange zu euch und wissen deswegen, was sie bei euch normalerweise bestellen. Wenn da jetzt irgendwas ganz Neues drauf ist, würden sie es vielleicht nicht automatisch von sich aus bestellen. Also musst du es mal so ein bisschen rauskitzeln und dann einfach mal so proaktiv auch anbieten. Oft funktioniert es dann auch, wenn es mehrere sind. Zum Beispiel, wenn dann 6 kommen, dann sagt, wollt ihr euch eine Schnelle, weil statt dem Standard-Aperitif hätten wir auch mal, wollt ihr das mal probieren, mal haben wir eine tolle Champagner-Kreation von einem kleinen Winzer, der uns persönlich total begeistert, wollt ihr es mal probieren. Also da wird doch die wenigsten dann Nein sagen. Also zumindest glaube ich, kriegt man das schon immer ganz gut hin, wenn man selber dafür begeistert ist.
Absolut. Verkaufen muss man es natürlich, sonst wird es schwierig, dann bleibt es im Schrank stehen. Das ist einfach so. Ich finde es auch cool tatsächlich auf eurer Homepage und ihr habt ja auch so Informationskarten. Auch das, glaube ich, könnte ich mir ganz gut vorstellen, wenn man dann zusammenarbeitet, dass man sich da auch immer wieder mehr Informationen drüber holt. Ne? Und ihr habt ja auch eine Info zu, was passt das gut vom Essen her und so, dass man sich da auch einfach Gedanken macht und das dann einfach wirklich sich informiert, sich schlau macht und das aktiv dann einfach den Leuten verkauft. Und dann funktioniert das auch, bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ein paar Gastronomen jetzt sogar angefangen haben, haben ihre Karte auch so ein bisschen entweder nach Charakter gemacht oder nach Subregion, Côte d'Or, wo es hauptsächlich halt Chardonnays gibt und Vallée de la Marne, das Marntal ist berühmt für seine Pinot Meuniers. Also viele haben sich da, nicht viele, aber jetzt schon ein paar Pioniere, sage ich jetzt mal, haben sich da vorgewagt und es wird durchaus belohnt, weil man zieht natürlich immer mehr von diesen Gästen an, die auf sowas stehen und die auch richtig viel Kohle im Restaurant lassen.
Ich wollte gerade sagen, die wollen wir ja wahrscheinlich auch recht gerne, weil die nämlich A, wahrscheinlich von als Gast her relativ spannend sind und B, weil in der Regel der Geldbeutel jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz zu verachten ist.
Ja, als Weinliebhaber gibst du halt am liebsten mehr Geld noch aus als fürs Essen. So ist es bei mir eigentlich immer. Zuerst mal die Weinkarte studieren und meistens gebe ich doppelt so viel Geld für Wein aus im Restaurant wie für das Essen. Und da hat man ja dann auch eine ganz gute Marge vielleicht, die man da, also ist ja auch nicht nur schlecht.
Ich wollte gerade sagen, also allein aus dem Aspekt sollte man schon überlegen, Champagner auf die Karte zu nehmen, weil es einfach ein extrem attraktives Produkt ist. Ja, natürlich eine gute. Apropos gut, lass uns mal ein bisschen über Kosten sprechen. Du hast vorher schon was angesprochen, was ich total cool fand. Und zwar meintest du, dann kann ich auf der Seite mal filtern, wie viel will ich ausgeben? Ja, so 30 Euro, nicht mehr. Da musste ich erst mal grinsen, weil ich dachte, oder ich hätte gerechnet mit 60, 70, 80, 90 Euro, was du sagst. Aber du hast 30 Euro gesagt, was finde ich persönlich für einen guten Wein finde ich 30 Euro absolut, hätte ich jetzt erwartet, dass das kommt, aber sicher nicht für den Champagner. Lass uns mal über Kosten sprechen. Mhm, also an die Champagner, genau. Die ich so denke, ich war jetzt, wie gesagt, bin hier, sitze hier gerade in Dubai, ich war am Flughafen, musste auf meinen Koffer warten, bin durch den Duty Free da durchgelaufen und die verkaufen ja da Alkohol nur im Duty Free oder halt dann eben im in einer speziellen lizenzierten Anstalt, sage ich jetzt mal. Und da ist es tatsächlich so, ja, das ist schon eher Anstalten hier, was die da vertreiben, aber gut. Und da war es tatsächlich so, dass so die Standard-Champagner waren so zwischen, ich sage jetzt mal, 100 und 150 Euro, würde ich jetzt mal so grob sagen. Und das ist auch so ein Preis, den ich irgendwie so im Kopf hatte für eine Flasche Champagner, die jetzt nicht irgendwie so die allergünstigste ist. Du kommst mit 30. Möchtest du ein bisschen über Preise sprechen?
Ja, also das 150-Euro-Thema, das sind halt natürlich die, wo man versucht, die Leute zu cashen, die irgendwie sagen, ja, ich brauche jetzt was Geiles, ein geiles Geschenk und der, dem ich es schenke, der muss sehen, dass es was gekostet hat. Das ist natürlich schön, wenn man da so ein Grundrauschen erzeugen kann. Wir gehen da meistens ein bisschen einen anderen Weg. Wir wollen erstmal, dass sich die Leute mit dem günstigen Produkt bekannt machen. Und wenn sie damit schon happy sind, dann können sie nämlich auch das nächst Bessere nehmen von demselben Winzer. Aber warum soll man sich jetzt erstmal das Teure kaufen, wenn man noch gar nicht weiß, ob einem die Stilistik dieses Winzers irgendwie zusagt? Mhm. Was anderes ist es, wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ich brauche für meinen Schwiegervater, der ist ein ausgesuchter Weinliebhaber, da brauche ich was Besonderes. Dann empfehlen wir natürlich auch was, was so um die 70 Euro vielleicht kostet, vielleicht auch um die 100 Euro, da gibt es natürlich auch tolle Sachen. Aber wenn wir Weingüter entdecken, muss es, die ganze Range muss passen und insbesondere auch das günstigste Cuvée, weil das geht ja auch oft in die Gastronomie. Und das, also im Offenausschank nimmst du natürlich nichts, was 80 Euro kostet, ist schwierig zu kalkulieren. Und deswegen muss es absolut top sein. Es muss irgendwas sein, was auch richtig viel Spaß macht. Und dann kannst du natürlich noch die Jahrgänge und noch besondere Cuvées obendrauf setzen.
Aber ist ja auch, also ich finde das schön, ich finde das erfrischend, zu sagen, hey, hier gibt es auch richtig geilen Champagner für 30 Euro.
So, ja. Punkt. Wobei man jetzt sagen muss, also das wird jetzt langsam immer enger. Also es gibt, die Rubrik schmilzt auch, weil jetzt die meisten sehr guten Einstiegschampagner, die wir haben, sind zwischen 30 und 35. Also etliche, das 29,90, das war bis vor 2 Jahren, hatten das fast alle noch. Aber die erhöhen halt jedes Jahr um 50 Cent oder 1 Euro. Deswegen haben jetzt die allermeisten bei uns, sind dann 30,90, 31,90, 32,90.
Ja, okay, das ist, gut.
Das ist halt so die Inflation auch, die da ansetzt. Aber es gibt noch ein paar um die 30, die auch wirklich richtig viel Spaß machen.
Cool. Lass uns gerne noch zum Schluss über 2 Sachen sprechen. Und zwar einmal, wie, also mal ganz praxisnahe Sachen, wie lagert man denn Champagner am besten?
Also das Allerwichtigste ist, finde ich, dass es nicht im Licht steht und möglichst nicht in einem Ort, wo du sehr stark schwankende Temperaturen hast.
Okay.
Allerdings immer ein bisschen entspannt bleiben, trink einfach die Flasche aus und leg sie dir nicht 10 Jahre hin und warte auf den besonderen Moment, wo du endlich den Traummann kennenlernst.
Oder der Traumgast kommt, ne, mit dem Thema in der Gastronomie.
Weil dann ist der Wein vielleicht aber trotzdem schon hinüber, weil das halt einfach ein schwefelarmer, biodynamischer, der nicht so lang, egal. Aber also halt so richtig schwankende Temperaturen sind nicht gut. Und wenn du es so direkt ins Tageslicht stellst oder in die Vitrine unter Licht, ist halt nicht schön. Das ist nicht unbedingt zielführend. Ansonsten würde ich es entspannt sehen. Vielleicht habt ihr einfach einen normalen Keller. Also bis 18, 19 Grad ist überhaupt kein Problem, wenn es halt einfach eine Standardtemperatur ist. Was anders ist vielleicht, wenn ihr jetzt sagt, ich habe den irgendwie rauskristallisiert und sich vielleicht überlegen, ob man den an einer kühleren Stelle aufbewahrt, vielleicht idealerweise 16 Grad irgendwie. Aber nicht jeder hat sowas ja zur Verfügung. Also nur bei Sachen, die du lange aufheben willst, da mach dir Gedanken. Ansonsten, wenn, für 1, 2 Jahre muss es jetzt nicht so total extrem top sein. Also sich nicht verrückt machen. Ob stehend, liegend, da gibt es auch verschiedenste Diskussionen. Einige sagen, wenn es liegt, dann nur dann wird der Korken befeuchtet. Die anderen sagen, nee, es verdunstet sowieso. Auch im Stehen wird es befeuchtet. Deswegen würde ich es auch wieder pragmatisch halten. Wenn es halt bei dir liegend besser passt, dann leg es hin. Wenn es bei dir stehend besser passt, dann bau dir nicht extra ein Regal, damit du es hinlegen kannst. Es muss halt einfach so immer das Bestmögliche, das Sinnvolle auch überwiegen.
Ja, macht Sinn. Macht
absolut Sinn. Ich bin sowieso nicht so ein riesen Lagerfan. Kauf mehr on demand. Lager dir nicht so viel ein und gib Zehntausende von Euro aus. Sondern kauf mehr on demand, weil sich dein Geschmackshorizont ja auch ständig verändert und erweitert. Ich habe am Anfang nur Südtirol-Weine getrunken, da gab es für mich nichts Besseres. Dann bin ich auch irgendwann auf andere Sachen, jedes Jahr hat man irgendwie einen neuen Horizont und da schmecken einem wieder andere Sachen.
Nee, absolut, ist ja so. Also brauchen wir nicht drum rumreden, das wissen wir ja alle, dass sich Dinge ändern und auch die Gäste ändern sich und die Karte ändert sich und da macht es ja Sinn, quasi nicht so viel einzulagern und lieber immer wieder frisch nachzukaufen, gerade bei einem Produkt, was jetzt sich eh nicht so dreht, ne?
Ja, und deswegen gibt es ja auch die Weinhändler, die hoffentlich nie aussterben, auch wenn es vielleicht sich so andeutet, aber die übernehmen ja oft diesen Job, dass sie noch für einen tolle Sachen, also immer wieder zum Beispiel kriegen wir Önotheken von unseren Weingütern. Die sind dann teurer, die kosten dann 20 Euro mehr, aber es ist doch immer noch günstiger, als wenn ich mir vorneweg schon mal alles Mögliche wegbunkere, wo ich dann gar nicht weiß, ob ich es dann brauche. Also ich bin nicht gegen Wein sammeln oder so, aber ich würde es nicht zu krass machen und lieber öfter mal was, so lieber stöbern und ständig was Neues entdecken. Da bin ich mehr der Fan.
Ja, sehe ich auch so. Klingt auf jeden Fall spannend. Lass uns noch zu einem anderen Praxisthema kommen, und zwar zur Serviertemperatur. Wie kalt sollte denn Champagner serviert werden?
Da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Ansätze. Da muss man noch dazu sagen, dass Wein generell es gibt sehr viel Psychologie rund um den Geschmack. Und es gibt sehr viele Leute, die extrem kalten Champagner einfach lieben. Und dann kannst du denen noch so oft sagen, trink's doch lieber ein bisschen weniger kalt, weil du dann mehr Freude dran hast oder mehr Aromen schmeckst, aber es bringt irgendwie nichts, weil es denen einfach anders
nicht schmeckt,
auch besser schmeckt. Ja. Und das ist eben, also da ich gehe nach deinem eigenen Geschmack und teste dich vielleicht mal teste es so ein bisschen aus. Ich mag es gern Kühlschranktemperatur, der normale Kühlschrank, keine Ahnung, 6 Grad ungefähr.
6 bis 11, meistens 6 bis 10, sowas, ja.
Also dann bin ich vielleicht eher am unteren Ende. Ich würde bei 6 starten und dann stelle ich mir die Flasche auf den Tisch und gieße immer mal nach. Und dann habe ich nämlich schon dieses Aromenspiel. Ich sehe, wie sich das entfaltet, wenn es immer ein Stückchen wärmer wird. Und wenn es mir dann zu warm wird, tue ich es wieder in den Kühlschrank oder in den Eiskübel rein. Also unbedingt im Restaurant öfter mal den aus dem Eiskübel raus, weil wenn es richtig eiskalt wird, sind die Aromen wirklich auch eingefroren und da kommt nicht mehr so viel raus. Es gibt immer mehr, die auch sagen, für mich muss das nicht so kalt sein, weil dann je höherwertiger, desto mehr Aromenspektrum habe ich idealerweise und dann macht auch ein paar Grad Temperatur mehr, kann dann auch noch mehr Aromen rauskitzeln.
Okay, got it. Last but not least, Champagnerglas. Ich erinnere mich an von meiner Oma an diese, ich nenne es jetzt mal Great Gatsby Gläser, diese weiten Champagner, ich weiß nicht, wie man nennt man die Dinger.
Schalen.
Danke. Das ist mir jetzt gerade entfallen, dieses Wort. Meine Eltern hingegen haben Champagnerflöten. Was sagst du dazu?
Gläser ist ein ganz großes Thema und da kann man wirklich auch einen großen Unterschied machen. Flöte hat sich durchgesetzt, denke ich, wegen der Kohlensäure, weil die Flöte die Kohlensäure am besten konserviert. Aber leider ist das Aroma dadurch wirklich extrem eingeschränkt. Das kann jeder mal ausprobieren, im größeren Glas mit einer Flöte. Du riechst fast gar nichts, weil du hast keine Oberfläche und der Wein kann sich nicht entfalten. Ich habe auch öfter das Gefühl, dass sich dadurch nur so die Fruchtaromen auch entfalten, was den Wein deutlich banaler dann auch macht. Dennoch ist für mich das Wichtigste beim Glas, dass das dünnwandig ist. Und zwar deswegen, weil dann die Kohlensäure wahnsinnig schön auf die Zunge so hineingleitet und so ein samtiges Gefühl vermittelt. Weniger schön sind alle Gläser, die so einen Hubbel oben haben, so einen Rollrand. Da stolpert der Champagner so ein bisschen, der rumpelt dann so in den Mund rein. Und das ist dann nicht so ein schönes Mundgefühl. Und ansonsten diese Schalen, wenn sie dir ein schönes Gefühl vermitteln, dann kann das auch passend sein. Es hat halt nicht so wahnsinnig viele Vorteile, weil die Kohlensäure sofort rausgeht und das Aroma geht komplett in die Luft. Du hast keine Kanalisation zur Nase hin. Deswegen ist es nicht das ideale Glas, aber wenn es dir Spaß macht, kann es trotzdem passen.
Also sinnvollerweise was dazwischen, ne? Also was jetzt nicht
ja,
so ganz schmal
ganz genau.
ist, sondern so ein bisschen breiter, wo die Nase vielleicht noch ein Stück mit reinpasst. Das ist ja wie bei diesen
Ja.
Biergläsern, die man zum Tasting
Genau.
manchmal kriegt.
Ganz
Aber
genau.
auf jeden Fall dünn. Darauf können wir uns quasi einigen.
Dünnwandig wäre halt schön, wenn man es nicht hat, wäre das mal was, wo man investieren könnte. Aber
Ja.
wenn einem mundgeblasene Gläser sind natürlich teuer, kosten inzwischen schon fast 40 Euro das Stück. Aber dann kann man zum Beispiel auch mal so ein Allround-Glas nehmen oder ein Weißweinglas. Ein Weißweinglas ist oft, kann man auch für Weißwein natürlich nehmen und für Champagner und auch für leichtere Rotweine. Und dann muss man jetzt nicht für jeden Typen Wein das passende Glas, wenn man die Kohle dafür vielleicht nicht hat. Oder man hat eh vielleicht schon ein schönes Weißweinglas zu Hause, das man dafür verwenden kann. Und wer so ein Glasnerd ist, der kann, ich bin so ein bisschen Glasnerd, aber auch weil ich halt ein bisschen günstiger drankomme als Wiederverkäuferin. Ich habe im Schrank habe ich ganz, ganz viele verschiedene und entscheide mich dann immer so aus dem Bauch raus, ah, heute für die Form, heute für die Form, teste da auch immer gerne so ein bisschen rum. Und
Da könnt ihr
genau.
Gastronomen ja auch bestimmt dabei helfen, oder? Zu quasi, wenn jetzt welche kommen und sagen, hey, du, bisher haben wir einfach irgendwelche Sektgläser. Wenn wir jetzt Champagner richtig aufziehen wollen, wollen wir das gescheit machen. Gibt es zudem, wenn man jetzt eine Champagner-Auswahl gemeinsam trifft, weiß ich nicht, 3 Stück, könnt ihr da helfen, das richtige Glas zu finden, wenn man jetzt eh noch keins hat und eins braucht?
Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ein sehr spezielles Thema, weil es sehr viele Kosten verursachen kann. Wir haben selber jetzt aktuell zum Beispiel draußen auf eins umgestellt, was ein bisschen robuster ist, nachdem uns wirklich ganz, ganz viele kaputt gegangen sind. Wir machen es weiterhin so, dass wenn so Wein-Nerds, Liebhaber kommen und uns danach fragen, die kriegen noch ihr Mundgeblasenes oder auch drinnen. Da drinnen sind die Leute halt nicht so hektisch wie draußen. Da springt ständig einer auf, dann kommt ein Hund vorbei und so und rum gegen den Tisch. Also da gibt es verschiedene tolle Gläser. Da kann man gerne drüber sprechen, da können wir auch Tipps geben. Oft kennen sich Gastronomen damit aber auch schon gut aus, weil es gibt ja eine riesen Auswahl an unterschiedlichsten Gläsern. Ich bin Fan davon, dass man so ein Kompromissglas hat, was ganz okay ist für jeden. Aber ich würde immer so ein paar Mundgeblasen in der Hinterhand haben für Weinfreaks, weil die lieben das halt einfach. Die kennen auch nur das, die benutzen privat nur das. Und wenn sie dann im Restaurant eine weniger gute Erfahrung haben, ist es für die dann halt eine ist dann nicht so toll, wie wenn sie es zu Hause trinken und ist dann auch wieder schade.
Ja klar, weil dann brauche ich es nicht trinken, weil dann kann ich es daheim haben. Also das ist ja wie bei mir, wenn ich Kaffee trinken gehe und ich gehe in irgendein Café und ich kriege einen richtig fiesen Cappuccino und da ärgere ich mich einfach, weil ich mir denke,
ja,
hätte ich
genau.
zu Hause aber besser machen können, ne? Brauche ich halt nicht.
Ja, genau.
Ja, naja. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, finde ich jetzt auch mit den Gläsern. Und ich glaube tatsächlich, dass die ganze Folge oder die Folgen, die ich daraus basteln werde, wir machen mehrere draus.
Netflix-Serie.
Ja, wir machen eine kleine Netflix-Serie, eine kleine Podcast-Serie zum Thema Champagner. Ich glaube, dass die den Gastronomen und anderen Interessierten sehr, sehr geholfen haben, mal tiefer einzutauchen in dieses Produkt, dass es was Besonderes ist und auf der anderen Seite aber auch unnötig auf einen Thron gehoben wird, auf dem es eigentlich nicht sein muss. Auf so einem, ich nenne es jetzt mal Marketing-Thron. Und
genau.
das ist eigentlich ein ganz, ganz spannendes Produkt, ist, über das man sich auf jeden Fall schlau machen sollte und informieren sollte. Und ja, ich sage vielen, vielen Dank an alle Gastronomen, die jetzt zuhören. Wenn ihr in München seid, schaut bei der Nicola vorbei. Ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
Oder
und
in
alle,
Wien.
Die nicht, oder in Wien, genau. Wir haben jetzt ja auch Wien. Mega cool. Also auch an alle Ösis unter uns. Schaut vorbei, richtig cool. Und an alle, die nicht direkt aus der Nähe kommen, überlegt euch echt, ob ihr euch nicht mal an eurem freien Tag mal eine Stippvisite hier macht, weil ich glaube schon, dass man da einfach Menschen braucht, die begeistern. Und da, finde ich, gehörst du einfach, Nicola, total dazu. Nehmt eure Leute mit, macht einen Termin und lasst euch beraten. Ich glaube, das würde der deutschen Gastronomie sehr gut tun. Und ich werde tatsächlich die nächsten Male, wenn ich essen gehe, jetzt immer auf die Champagnerkarte schauen und mir einen Stapel Karten von dir einpacken und die da einfach immer mal unauffällig reinklemmen.
Mach mal ein bisschen Druck hier.
Ja, genau. Und
Messer.
Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht.
Gerne. Mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
So, meine Lieben, das war knapp eine Stunde 15 geballte Frauenpower und Frauenwissen rund um das Thema Champagner. Ich hoffe, ihr konntet euch so viel mitnehmen wie ich, beziehungsweise fühlt euch jetzt sattelfester zum Thema Champagner, habt Lust bekommen auf das Produkt und das Produkt an den Mann oder die Frau oder divers zu bringen bei euch in euren Gastronomien. Ich finde persönlich, es war ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch. Schaut auf jeden Fall bei Nicola im Laden bei Champagne Characters in München vorbei. Ich verlinke euch nochmal die Adresse. Und wie immer wisst ihr ja Bescheid, wenn ihr alles rund um das Thema Kaffee oder Kaffeemaschine braucht, dann dürft ihr euch gerne direkt bei mir melden. Meine Kontaktdaten findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Macht es gut, eure Kathi.